E-Radio Wissen. Early Bird.
Transnistrien, das ist ein kleiner Streifen zwischen Moldawien und der Ukraine mit eigener Regierung und eigener Währung. Aber kein anderes Land erkennt es an. Emil Ducke ist 22 und studiert Fotojournalismus in Hannover. Er ist mehrmals in den letzten Jahren nach Transnistrien gefahren, um Fotos zu machen. Emil, wie kommt's? Hast du da Verwandte oder Bekannte? Warum hat dich das so interessiert?
Nee, tatsächlich nicht. Also für mich kam die Motivation eher daraus, dass als ich das erste Mal 2013 von Transnistrien gehört habe, mich gewundert habe, wie es sein kann, dass eben so ein Staat zu dem Zeitpunkt schon seit mehr als 20 Jahren existiert, der aber eben international nicht anerkannt ist und wie dort die Bevölkerung mit umgeht.
Wie bist du denn auf dieses Gebiet generell gekommen?
Ich hatte eine Reportage über die Republik Moldau, zu denen Transnistrien völkerrechtlicher gehört, gesehen und habe dann sofort Interesse daran gehabt. Also in dem Bericht kam Transnistrien nur kurz in einer Randnotiz vor und das hat mich neugierig gemacht. Deswegen wollte ich vor Ort anfangen zu recherchieren.
Und dann bist du hingefahren. Was hat dich denn so aus Fotografensicht an Transnistrien gereizt? Die Landschaft?
Es ist eine tatsächlich sehr schöne Landschaft. Transnistrien liegt größtenteils östlich des Flusses Dniester. Und tatsächlich war es aber eher die Art und Weise, wie die transnistrischen Autoritäten versuchen, durch Symboliken, größtenteils sowjetische Symboliken, so eine Art eigene Identität herzustellen, was zum Teil zu sehr absurden Denkmälern oder zu sehr spannenden Formen führt.
Also eine eigene Identität, weil du hast den Konflikt ja angesprochen. Kannst du erklären, wie es zu diesem Konflikt gekommen ist? Also, dass Transnistrien unabhängig sein will von Moldawien?
Mit dem Zerfall der Sowjetunion stiegen auch die Nationalisierungsbestrebungen in den einzelnen Teilrepubliken. Die Republik Moldau hat relativ früh Moldauisch zur alleinigen Amtssprache erklärt, was vor allem die russischsprachige Bevölkerung, die größtenteils im Osten, also östlich des Flusses Dniester, angesiedelt ist, beängstigt hat. Sie haben um den Verlust ihrer Rechte gefürchtet. Und relativ schnell hat sich ein Arbeiterkollektiv zusammengeschlossen, die dann 1990 die Transnistrische Republik ausgerufen haben.
Du wolltest als Fotograf diesen Konflikt mit Bildern zeigen. Was sind da so deine Motive dann?
Genau, also als Fotograf suche ich Situationen, in denen diese Zeichen des ungelösten Konflikts sichtbar werden. Das kann zum Beispiel ein Klassenzimmer, ein transnistrisches Klassenzimmer sein, in dem sonst die Wehrkunde, also Transnistrien ist sehr, sehr militaristisch, abgehalten wird und der Mathelehrer dann unter dem transnistrischen Wappen, das immer noch Hammer und Sichel ziehen und einem sowjetischen Soldateneid und einem Stalin-Porträt abhält.
Das heißt, du hast gesucht, was in diesem Gebiet anders ist als jetzt zum Beispiel in Moldawien. Also was ein Zeichen dafür ist oder ein Motiv dafür ist, dass dieses Land auch zeigt, okay, wir haben eine kulturelle Identität, wir sind anders.
Genau.
Und dafür hast du ja auch ein paar Monate in Transnistrien gelebt und wie der Alltag der Menschen dort ist und was du da erlebt hast, darüber sprechen wir gleich.
E-Radio Wissen. Early Bird.
Einmal im Jahr gibt es in Transnistrien ein großes Fest. Da wird die Unabhängigkeit gefeiert. Mit einer Militärparade und allem drum und dran. Dabei ist das Gebiet international gar nicht anerkannt. Von keinem Staat und von keiner internationalen Organisation. Auch für Deutschland gehört Transnistrien zu Moldawien. Emil Ducke studiert Fotojournalismus in Hannover und ist fasziniert von Transnistrien, was ja irgendwie versteckt im Osten von Europa liegt. Er war häufig da und hat viele Fotos gemacht. Emil, brauchtest du ein Visum, um einzureisen?
Es gibt tatsächlich Transitvisa, die relativ frei vergeben werden, die aber nur für einen Tag gelten. Danach muss man sich dann beim Meldeamt anmelden mit einer Adresse. Und das ist dann schon schwieriger. Das heißt, man braucht irgendwann dann Freunde, die einem helfen, unterstützen können und natürlich auch aufnehmen.
Also bist du nach Moldawien und hast dir dann dieses Tagesvisum besorgt oder wie ist das gelaufen?
Genau, ich bin von der moldauischen Hauptstadt Chișinău mit der Maschrutka, also einem Art Sammeltaxi, über die nicht weit entfernte transnistrische Grenze gefahren. Da kommt man dann an den verschiedenen Friedenstruppen-Kontrollposten vorbei und dann an einer neu ausgebauten transnistrischen Grenzanlage, an der eben diese Tagestransitvisa vergeben werden.
Und hast du dann, als du dann so über die Grenze gegangen bist, gedacht, okay, ich bin jetzt wirklich irgendwo anders, in irgendwie einem anderen Land? Oder ist da irgendwie so gar kein Unterschied gewesen zum Rest von Moldawien?
Doch, das finde ich schon. Auf einmal hat man Bordsteine, die weiß gestrichen sind. Es sieht alles irgendwie etwas geordneter aus. In Bender, der ersten transnistrischen Stadt, die noch auf der Westseite des Dniesters liegt, haben rote Banner zum Unabhängigkeitstag Transnistriens gratuliert. Also man hat es visuell schon stark verstanden, dass man jetzt gerade in einem anderen Staat angekommen ist.
Und auch von der Sprache? Oder gab es da noch andere Sachen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt gibt es einen Unterschied? In Moldawien sprechen die doch Rumänisch?
Mhm, genau, in Transnistrien ist größtenteils russischsprachig. Gerade die großen Städte sind fast vollkommen russischsprachig. Man muss dann eher schon in die ländlicheren Regionen, die dann schwerpunktmäßig eher von der moldauischen Bevölkerung, die dann auch Rumänisch spricht, fahren, um Rumänisch zu hören.
Haben die Menschen dann einen transnistrischen Pass und noch einen von Moldawien oder aus der Republik Moldau?
Richtig, genau. Es gibt diesen transnistrischen Pass, der aber eher eine Art Personalausweis ist, da außerhalb der Grenzen Transnistriens natürlich nicht viel Wert besitzt.
Man kann ja nichts machen, wenn kein Staat das anerkennt, dann kannst du ja mit diesem Pass nichts machen eigentlich.
Richtig.
Ne?
Deshalb sind die meisten Transnistrier, also besitzen sowohl die moldauische Staatsbürgerschaft als auch meistens noch eine russische oder ukrainische.
Also die können eine russische und ukrainische Staatsbürgerschaft bekommen. Woran liegt das?
Dadurch, dass Transnistrien damals Teil der moldauischen Sowjetrepublik war, sind natürlich dort sehr, sehr viele Leute, die Wurzeln in Russland oder der Ukraine haben. Das heißt, ein einfacher Nachweis dieser Verwandtschaftsbeziehung reicht meistens aus, um dann noch einen russischen oder ukrainischen Pass zu beantragen.
Jetzt haben die so viele Pässe. Als was fühlen die sich denn dann, die Menschen da?
Also es gibt doch deutlich so eine Art transnistrische Identität, die eben auch von der Administration gefördert wird, eben durch eigene Feiertage, eigene Traditionen, viele Denkmäler. Dennoch ist der Konsens doch eher sehr, sehr pro-russisch. Es gab auch 2014 einen erneuten Beitrittsantrag zur Russischen Föderation, wo die Autoritäten die Legitimität darin sehen, dass 2006 in einem Referendum 97,1% der Transnistrier für einen potenziellen Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt haben.
Das heißt, die wollen gar nicht so unabhängig sein. Sie wollen nur unabhängig von Moldawien sein und eigentlich zu Russland gehören.
Ja, das ist eigentlich größtenteils der Konsens. Und gerade in der Hauptstadt Tiraspol hört man fast gar nicht oder nur sehr selten Gegenstimmen. Man muss dann eher schon in den Norden, in ländlichere Regionen fahren, wo es dann doch ab und zu mal Konflikte mit dieser vorherrschenden Meinung gibt.
Diese Konflikte im Alltag der Menschen, das ist gleich unser Thema hier im Early Bird. Fotojournalist Emil Ducke erzählt uns weiter von seinen Reisen nach Transnistrien.
E-Radio Wissen. Early Bird.
Der Konflikt ist quasi eingefroren. In den 90ern hat der transnistrische Teil Moldawiens versucht, sich unabhängig zu machen, unterstützt durch Russland. Moskau hat Truppen geschickt, die sind da immer noch. Der Kreml schickt auch Geld und beteiligt sich damit an den Kosten für Gehalt und Rente von Staatsmitarbeitern. Die Menschen in diesem Gebiet, die leben ihr Leben zwischen zwei Ländern, zwischen mehreren Kulturen, in einem Staat, der nicht anerkannt ist. Fotojournalist Emil Ducke ist 22 und hat ein paar Monate in Transnistrien gelebt. Du hast dort viele Menschen getroffen. Woran merken Sie konkret im Alltag die Folgen des Konflikts?
Wenn man aus einem Land kommt, das völkerrechtlich international nicht anerkannt ist, mit einem transnistrischen Pass, man sich schon fragt, was bedeutet eigentlich Heimat? Das war so eine Frage, die viele gestellt haben. Ganz konkret kann das allerdings auch manchmal heißen, dass man zum Beispiel als Student ein Diplom macht, das sowieso schon international schwierig anerkannt wird und dann aber auch oft in der Republik Moldau nicht direkt anerkannt wird. Das heißt, es ergeben sich ganz viele kleine alltägliche Konflikte.
Wenn ich jetzt einen Bachelor mache in Transnistrien, heißt das nicht, dass ich in Moldawien dann meinen Master machen kann, weil das einfach nicht anerkannt ist?
Es kann oft oder hat oft zu Problemen geführt, dass eben das transnistrische Diplom, die Hauptstadt Tiraspol hatte auch eine eigene Universität, nicht direkt anerkannt werden.
Du hast ja auch da gewohnt. Wie haben die Menschen auf dich reagiert? dass du da als Deutscher dich in diesem Land, was ja auch nicht so viele kennen, rumtreibst und Fotos machst?
Es war immer sehr freundlich, sehr, sehr gastfreundlich. Ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt und ich glaube, das Interesse war natürlich schon groß. Dadurch, dass Transnistrien eben zumindest vom Tourismus relativ abgeschlossen ist, da es für viele eben so eine Terra Incognita ist, zumindest für viele Westler, wurde ich da schon immer sehr, sehr offen und interessiert empfangen, was mir natürlich auch geholfen hat, um in Kontakt zu treten.
Du hast gesagt, man braucht, um ein bisschen länger in Transnistrien zu bleiben, Leute, die einen da unterstützen, da zu bleiben, weil man sonst nur einen Tagespass oder ein Tagesvisum bekommt. Wie hast du das gemacht?
Man braucht natürlich also eine Einladung, die quasi sagt, okay, er ist mein Gast und er bleibt für die und die Zeit bei mir.
Und du kanntest ja keinen vorher, ne?
Nee, ich musste dann dort Leute kennenlernen und habe dann einen guten Freund kennengelernt, der mich dann aufgenommen hat und bei dem ich mit in der Wohnung zusammen mit seiner Familie wohnen konnte, was natürlich ein super spannender Zugang zu dem Alltag war.
Wie hast du ihn kennengelernt?
Er hat auch als Tagelöhner auf einem Friedhof in Tiraspol gearbeitet, wo wir ins Gespräch gekommen sind.
Das heißt, du warst auf dem Friedhof, um dir den mal anzugucken und bist du mit dem ins Gespräch gekommen? Auf welcher Sprache?
Tatsächlich sprach er wahnsinnig gut Englisch, denn mein Russisch hat sich erst mit der Zeit aufgebaut.
Und dann hast du bei ihm gewohnt. Vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Alltag erzählen, wie so das Leben dieser Familie war.
Wir haben in einer Chruschtschowka, also in einer kleinen Plattenbauwohnung auf engem Raum zusammen gewohnt. Und seine Arbeitssituation war hart. Er hat sich immer rumgeschlagen. Am Anfang eben dieser Tagelohnjob auf dem Friedhof, nachher irgendeine Anstellung in einem Supermarkt. Ich glaube, das war spannend, weil es schon natürlich einen Einblick in eine teilweise sehr harte Lebenswirklichkeit gegeben hat.
Wie war das für ihn, für deinen Freund, der da lebt? Inwieweit hat der Konflikt ihn so betroffen, konkret, also dass er es im Alltag gemerkt hat?
Er wäre gerne oder er würde gerne im Ausland arbeiten. Hatte auch schon mehrmals versucht, wurde dann aber wieder abgeschoben oder ausgewiesen. Und man merkte schon, dass er quasi überlegt hat, okay, mit welcher Staatsbürgerschaft kann ich jetzt dort irgendwo eine Arbeitserlaubnis bekommen. Das heißt, die Perspektive war schon bei ihm außerhalb Transnistriens.
Sehen die Menschen irgendwie da ein Ende des Konflikts oder wird das eher verdrängt und man lebt sein Leben?
Ich glaube, was man dort sieht oder was mich auch fotografisch dort interessiert hat, ist eben dieses sich arrangieren mit einem Status quo. Transnistrien hat vor 25 Jahren seine Unabhängigkeit ausgerufen, aber es gibt eigentlich bis heute keine größeren Veränderungen in diesem ungelösten Konflikt. Das heißt, es ist so eine gewisse Lethargie und eigentlich schon fast Perspektivlosigkeit.
Das kleine Transnistrien liegt zwischen der Ukraine und Moldawien. Es sieht sich als einen unabhängigen Staat, wird aber von keinem anderen Land anerkannt. Fotojournalist Emil Ducke war mehrmals da und hat Fotos gemacht vom Konflikt, von der Identitätssuche der Menschen. Ja, sowas kann man fotografieren, zumindest Emil kann das. Ihr könnt euch die Fotos angucken auf seiner Seite emilducke.de. Emil mit E am Ende, ein französischer Name, emilducke.de. Ein paar Fotos. Und den Link, den gibt es später auch auf unserer Seite, deradiowissen.de.
Deradio Wissen. Early Bird.